Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Thema in Graubünden. Trotz Umfahrung, Stau durch Klosters. Gemeinden suchen mit der Regierung eine Lösung. Sonnenschein und wenig Wolken. Bilanz nach 20 Jahren. Der Chef der Pferderinnen St. Moritz hört auf. Und das Fieber steigt. Zu hoffen auf den Hoffmann und Münstertaler, wo der Kolonie direkt an der Loipe anführen, ein Bündner Grosseinsatz heute Abend an den Olympischen Spielen. Und das Wetter, es wird wieder ein bisschen wärmer. Am Mikrofon Ricarda Simonet. Seit 4 Jahren hat Klosters die Umfahrung mit der Sunnibergbrücke durch den Gotschnatunnel, aber alle Probleme sind damit nicht vom Tisch. Staut es nämlich beim Verein Verlat Selfrangen, wie am Samstag zum Beispiel, dann wird der Verkehr wieder durch das Dorf umgeleitet. Auf eine Lösung drängen darum Gemeinden Klosters und der Foss, die wegen diesen Kolonnen im Prättigau abgeschnitten werden. Und das schadet ihrem Image, Sascha Zürcher.
In einem Brief an die Regierung haben die beiden Gemeinden mit der Tourismusorganisation die Bündner Regierung zu einem Gespräch gebeten. Sie wollen dem Stau an Spitzentagen nicht länger zuschauen, sagt Peter Engler vom kleinen Landrat Davos. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen.
Ich verspreche ihm, dass wir mal endlich zusammenarbeiten, weil ich einfach das Gefühl, dass die Polizei und der RAB aneinander vorbeischaffen.
Es sei darum gerade gut, sei das passiert, obwohl der Julierpass offen sei. Das zeige, wie viele Autofahrer halt gleich für ins Engadin am Verein verladen und dass etwas müsse gehen. Gefordert ist an solchen Tagen Kantonspolizei. Der Daniel Zinsli sagt, viele Möglichkeiten gäbe es halt nicht. Es ginge vor allem darum, im 4 Kilometer langen Gotschnatunnel eine Auffahrkollision zu verhindern. Sie trennen darum die Autofahrer vorher.
Sobald man merkt, dass es Staubildungen gibt, dass Kolonnen, die sich zurückstaut bis in den Gotschnatunnel rein, dann tut man den Verkehr vor dem Tunnel triagieren. Das heisst, die Automobilistinnen und Automobilisten, die richtig Davos fahren wollen, die tut man durch Klosterstunnel leiten und die auf den Vereinen verlassen wollen, gehen, die fahren nach wie vor durch den Tunnel durch.
Für den Klosterser Gemeindepräsident Markus Haltiner würde es umgekehrt mehr Sinn machen. So oder so aber sei es schlecht, dass Klosters an Spitzentagen trotz dieser Türenumfahrung gleich wieder viel Verkehr durchs Dorf hat. Darum drängt er zusammen mit dem Peter Engler nach einer Lösung.
Es ist schon brutal. Man tut 100 Millionen und mehr investieren in Umfahrungen und bringt es nicht fertig. Die Problematik vom Stau wegen, sagen wir mal, 200 bis 300 Autos auszulösen.
So viele Autos wollen pro Stunde verladen. Die RHB aber hat zu wenig Kapazität dazu und darum staut es zurück bis auf die Kantonsstrasse. Am Samstag sei zudem zweimal ein Verladezug wegen technischen Problemen ausgefallen, sagt Peter Hertli von der Rätischen Bahn und weist Kritik zurück wegen der schlechten Zusammenarbeit zwischen der RHB und der Polizei.
Ja, die Zusammenarbeit mit der Polizei, die hat sich jetzt als gut erwiesen. In der weiteren Zukunft können wir sagen, dass wir auch im Bereich des Warteraums Massnahmen planen. Also da ist eine weitere Wartespur geplant, die eine zusätzliche Kapazität von 15-20% ergeben sollte. Also da wird entscheiden, so wir dann gefällt werden.
Das gibt also einen Warteplatz für ca. 2 Zugverladewege. Auch die beiden Gemeinden haben ein paar Ideen, die sie mit der Regierung so schnell wie möglich besprechen und auf nächste Saison umsetzen. 3 Stunden allein durchs Prättigau, das vergraule jeden Autofahrer und schade am Schluss am Image von Davos Klosters.
Die Langquarter-Firma Cedes hat dem Geschäftsführer gekündigt. Nach nur 3 Monaten muss der CEO, der Norbert Müller, per sofort gehen. Was die Strategie und Zielsetzung angeht, hat man sich nicht gefunden. Darum hat der Verwaltungsrat von Cedes Holding nur den Schritt gesehen, heisst es in einer Mitteilung. Das Hightech-Unternehmen setzt weiter auf den Standort Langquart. Auf einer Skitour im Juliergebiet ist gestern ein 48-jähriger Deutscher ums Leben gekommen. Er ist zusammen mit seinem Sohn vom Schneebrett verschüttet worden auf dem Weg zum Piz Dennet de Leint. Eine Suchtrupp hat am Abend die beiden gefunden. Der Mann war schon tot. Der 16-jährige Bub liegt noch im Spital. Kaiserwetter, Champagner, edle Ross. und das Publikum ist in Scharen auf den St. Moritzer See gekommen. 11'000 Leute gestern bei den Pferderinnen. Ganz vorne dabei der Rudolf Vopp, der Mr. White Turf. Es war sein zweitletzter Rennsonntag als CEO, als Chef. Bald übergibt der 60-jährige St. Moritzer das Zepter in jüngere Hände. Sarah Hauschild redet mit ihm über die guten und schlechteren Zeiten. Zuerst aber hat sie Rudolf Vopp gefragt, ob er wehmütig ist, dass es zu Ende geht.
Wenn man 20 Jahre lang die Geschicke vor so einer Veranstaltung geleitet hat und wenn man eigentlich auch strategisch die Politik gemacht hat, die Eventausrichtung begründet hat, aufgebaut hat, umgesetzt hat, dann gibt es natürlich immer ein lachendes und ein weinendes Auge.
Jetzt wollen wir mal ein bisschen zurückschauen, wo Sie vor bald 20 Jahre angefangen haben, haben Sie ein Budget von 600'000 Franken. Inzwischen haben Sie 3,3 Millionen für den Anlass. Was steckt da dahinter? Was haben Sie gemacht, damit der Anlass erfolgreicher und immer grösser geworden ist?
Früher waren das internationale Pferderennen. Man hat sie auch so betitelt. Und die sind 80, 85 Jahre im gleichen Rahmen gelaufen. Dann haben wir vor 20 Jahren den Switch gemacht zum Event White Turf und dann ist eigentlich die Erfolgsphase hat da angefangen zu laufen. Wir haben tatsächlich nur ein Budget von rund 600 oder 700'000 Franken und jetzt sind wir indirekt bald auf 4 Millionen Franken oben. Das ist auf das zurückzuführen, dass mit dem Event wir natürlich vielfache Sponsorengelder haben können akquirieren. Ohne Sponsoren ist so eine Veranstaltung schlicht nicht durchführbar. Und ich bin auch ein bisschen stolz, jetzt da sagen zu dürfen, dass du weit darfst bereits heute, bis im Jahr 2013 finanziell gesichert ist.
Und das trotz Wirtschaftskrisen, also es läuft also gut. Es ist aber auch ein Hoffnungsgeheimnis, dass das White Turf vor allem ein Anlass ist, so ein bisschen, sagen wir es jetzt einmal, für die High Society, für reiche, für sehr reiche Leute, die sich dann im Pelzmantel mit dem Champagnerglas auf dem See tummeln an diesen Rennsonntagen. Warum ist das eigentlich so ein elitärer Anlass? Also, wo bleibt da Platz für den Normalbürger?
Ich finde, dass die Veranstaltung vielleicht leicht elitär, edel, exklusiv ist. Das trifft zu in dem Sinn. Aber die Zweiklassengesellschaft, die Sie angesprochen haben, die trifft absolut nicht zu. Wenn wir 10.000, 12.000 Zuschauer auf dem See haben, dann sind davon maximal 1.000 im VIP-Zelt. Und die anderen 9.000 oder 10.000, die sind auf dem Eventbereich. Denen bieten wir haben ein reichhaltiges Catering. Das heisst ganz konkret, bei dem reichhaltigen Catering kann man den Champagner trinken auf dem Eis, bei uns auf dem See, so billig, wie er nie in St. Moritz ist. Und da sieht man, die Zweiklassengesellschaft gibt es nicht.
Wenn man jetzt auf Ihre Karriere und wieder die Zeit beim White Turf zurückschaut, dann muss man auch die letzten paar Monate erwähnen. Sie sind in dieser Zeit stark unter Druck gekommen. Der Schweizerische Pferderennsportverband hat Ihnen die Lizenz für die Rennen nicht mehr gelegt. Gleichzeitig haben ehemalige Weggenossen von Ihnen einen neuen Engadiner Pferdesportverein gegründet. Man hat von fehlendem Vertrauen geredet, von unterschiedlichen Ideen. Wie sind Sie mit all dieser Kritik umgegangen?
Erstens einmal haben wir für 2010 die Lizenz gekriegt. Dann sind das nicht Weggefährten von uns, die versucht haben, die Lizenz zu kriegen. Das ist einer, ein Einheimischer, der das machen wollte. Und der Verband hat in der Tat versucht, da, weil wir eine ganz starke Position sind, weil wir die einzig erfolgreichen Pferderennsportveranstalter in der ganzen deutschen Schweiz sind, haben versucht, da eine andere Lösung zu finden. Aber dass das nicht gefruchtet hat, das hat man jetzt ja gehört, indem die Lizenz für 2011 uns zugesprochen worden ist.
Wenn man jetzt das nochmal anschaut, gibt es auch irgendwo etwas Positives an dem Ganzen? Kann man sagen, ja nun, man hat vielleicht auch sich nochmal hinterfragt, man hat vielleicht selber gefunden, da und dort können wir etwas ändern.
Das trifft absolut zu. Wenn irgendwie in einer Zeitung Kritik an einer Organisation geäußert wird, dann hinterfragt man die ganze Situation. Wir haben das die Hinterfrage gemacht und haben auch Änderungen innerhalb der Organisation mit der Nachfolge und mit der Ausrichtung getroffen. In dem Sinn ist das wahrhaftig ein bisschen auch positiv.
Der Rudolf Vopp, in den letzten 20 Jahren CEO der St. Moritzer Pferderinnen, im Interview mit der Sarah Hauschild. Ab im Herbst übernimmt dann der 34-jährige Silvio Staub. Ein Highlight von diesen Olympischen Spielen steht heute Abend auf dem Programm. Die Männerabfahrt. Neben Didier Güsch zählt auch der Davoser Ambrosi Hoffmann zu den Favoriten. Eine Olympia-Bronzemedaille hat er schon vom Super-G von Turin. Dort hat ihn die Frau Tamara vor Ort unterstützt. Und das geht mit dem Baby V3 heuer halt nicht mehr.
Ja, ich würde hier daheim allein schauen, weil ja, der Kleine wird dann bald mal auch ins Bett um die Zeit. Und schauen, wie er es dann, ob es über mein Fieber über ihn, ob er sich gleich länger wach bleibt. Jetzt hoffen wir das Beste. Ja, viel mehr kann ich daheim und oder können wir daheim eh nicht machen.
Sagt Tamara Hoffmann. Am 7:30 ist dann der Start. Der Ambrosi Hoffmann, der geht mit dem 14 als erster Schweizer ins Rennen. Der Carlo Janka, den kommt zum Beispiel mit der Nummer 20. Im Anschluss daran läuft der Dario Colonia im Sprint über 15 Kilometer. Und 15 Engadiner und Münstertaler haben extra Ferien genommen und sind auf Whistler gereist. Pro Kilometer, also einer quasi, wo am Dario Colonia kann zurufen, sagt der Fanclub-Präsident Ilario André.
Ja, wir fahren jetzt ab und einfach die Transparenten aufstellen. Wir haben sicher 4-5 Transparenten, die wir aufstellen tun. Und dann tun wir uns vielleicht auch ein bisschen verteilen und dass wir auch im Anführen können. Aber ich bin überzeugt, es hat das Flugzeug auch Italiener gehabt und die haben gesagt, wir fehlen dann auch für den Dario.
Grosse Unterstützung, also sicher nicht nur allein für den Dario Colonia, auch für den Gurdin Perl, der Toni Livers und der Remo Fischer. Die Entscheidung hier, die fällt vor den Elfen. Und dann ist im Bordercross der Männer auch noch der Fabio Caduff im Einsatz. In diesen Tagen kriegen ein Haufen Leute, auch in der Ostschweiz, Post von der Krankenkasse. Im Kuvert hat es dann eine neue Versicherungskarte, eine mit Magnetstreifen, einem goldenen Chip und vielen Zahlen drauf. Dank dieser neuen Karte soll alles einfacher werden, zum Beispiel beim Hausarzt, im Spital, der Apotheke etc. Weil man auf so einer Karte nicht nur persönliche, sondern auch medizinische Daten drauf will speichern. Aber im Moment, da ist alles noch kompliziert. Bius Kessler.
Die neue Versicherungskarte sieht topmodern und so wie ein Bankkärtli aus. Sogar ein PIN und ein PUC-Code gibt es dazu. Nur, brauchen kann die Karte eigentlich niemand. Der Grund ist einfach, die Ärzte und Spitäler haben kein Gerät, das den Chip auf der Karte lesen kann. Darum gibt Felix Oberholzer von der Ombudsstelle der St. Galler Ärzte den Leuten ganz einfach diesen Tipp.
Ich rate ihm, dass er die Karte einmal auf die Seite steckt und die alte versicherte Karte, wo er sich ausweisen kann, in der Apotheke und beim Hausarzt oder beim Spezialist nicht wegschießt.
Die neue Karte müssen die Krankenversicherer ihren Kunden ausstellen. So hat das der Bund vorgeschrieben. Auf diese Karte sollen neben den Kundendaten auch persönliche Angaben können aufgeladen werden. Etwa Medikamentenverschreibungen, Krankengeschichten oder ganz einfach zum Beispiel auch Blutgruppen und Allergien. Was grundsätzlich gut angedenkt worden ist, zeigt sich jetzt in der Praxis aber als Schnellschuss.
Dass da so Investitionen machen, vor das nicht von beiden Ebenen aus bearbeitet wird. Die Karte ist sicher zu früh auf dem Markt.
Sagt Hans-Jakob Michel, der Präsident vom Bündner Ärzteverein. Und auch im Kanton Thurgau und St. Gallen sagen seine Kollegen, dass sie im Moment kein Lesegerät anschaffen wollen. Ärzte können auch ohne Chipkärtli arbeiten, meint Dr. Michel.
Jahrzehntelang behandelt, wir werden die weiterhin behandeln. Und wenn einem etwas fehlt, ist das absolut kein Problem. Wir machen eine kurze Anamnese und dann behandeln wir das Problem, das er aktuell hat.
Millionen von so neuen Krankenkassen-Chipkärtchen sind jetzt also im Umlauf. Brauchen kann die aber noch niemand. Da findet der St. Galler Ständerat, der Eugen David, der auch Verwaltungsratspräsident bei der Helsana Krankenkasse ist, aber nicht so tragisch.
Der erste Schritt und der wichtigste Schritt ist der gewesen, mit dieser Karte, auf der können jetzt alle aufbauen und ihre Investitionen auf einem sicheren Boden tätigen.
Anders sieht das der Präsident der Bündner Ärzte. Die Krankenkassen haben mit dem Schnellschuss Geld zum Fenster rausgeworfen.
Das ist ja nicht so selten, dass Kassen hier und da mal Geld ein bisschen zum Fenster rauswerfen. Sie haben es auch schon verspekuliert an der Börse. Also jetzt warten wir mal ab, was da passiert.
Abwarten also, was passiert, sagt der Präsident der Bündner Ärzte im Beitrag von Bius Kessler, der dann darüber ab einen Selbstversuch gemacht hat mit seiner persönlichen neuen versicherten Karte. Wie er die so kann brauchen, Bius Kessler, wie ist denn das gegangen?
Ich habe die Karte tatsächlich bekommen per Post letzte Woche. Ich habe heute Morgen der Krankenkasse angerufen. Die haben dann gesagt, ja nein, Lesegerät oder so. Wir wissen dann nicht, was auf dem Chip ist. Gehen Sie doch zu Ihrem Arzt. Dann habe ich den Arzt angerufen. Der hat gesagt, auch ich habe kein Lesegerät. Gehen Sie ins Spital. Spital angerufen. Die haben gesagt, nein, nein, Lesegerät gibt es da überhaupt nicht. Sie können, es hat nichts auf dieser Karte. Lassen Sie es sein. Gehen Sie doch zu Ihrer Krankenkasse zurück.
Ja, also der Rundlauf sozusagen ein rechter Leerlauf.
Ja, da kann man tatsächlich sagen. Jeder hat mir eine andere Stelle angeschickt. Ich bin dann auch noch in eine Apotheke. Dort muss man mir gesagt, die Kärtchen vorweisen und habe gesagt, da ist ein Kärtchen mit einem Chip, können Sie mir den bitte einlesen? Und die haben gefragt, was ist das? Wir wissen nichts von dem und wir haben da kein Lesegerät. Und falls wir das Lesegerät sollten haben, können uns die Krankenkasse das zahlen. Wir zahlen sicher selber keins.
Ja, also dann ist es im Moment Tatsache so, wie wir es auch im Beitrag gehört haben vom Eugen David, dass man mit dieser Karte noch zu früh dran ist.
Es ist gut möglich, dass man zu früh oder zu schnell dran ist. Allerdings muss man sagen, die Leute haben alle so ein Kärtchen daheim. Mich nimmt es Wunder, was in dem Chip innen steht. Die einen haben gesagt, steht etwas drin. Die anderen haben gesagt, sei ich noch leer. Also mich nimmt es wirklich Wunder, was da drauf wäre. Allerdings prüfen kann ich es nicht. Vielleicht geht das in einem Jahr oder zwei. Die Kärtchen, die kosten, das muss man wissen, etwa 5 Franken pro Stück, rund 10-mal mehr wie die alten Kärtchen. Und das hätte man eventuell schon können, erst in einem Jahr, zwei dann auf den Markt bringen. Und so hätte man sicher ganz einen Haufen Geld können sparen.
Der Pius Kessler mit einem Selbstversuch, wie weit, dass man die neue krankenkassenversicherte Karte eben kann brauchen oder auch nicht. Polizisten und Alkohol im Dienst haben Schlagzeilen gemacht in den letzten Wochen. Angefangen mit dem Bündner Polizeichef, der ein Alkoholproblem hatte und sich das Leben genommen hat. Und das Wochenende ist rausgekommen, dass ein St. Galler Polizist alkoholisiert gearbeitet ist und seinen Chef bedroht hat. Von einem Alkoholproblem bei der Polizei grundsätzlich, will man aber nicht reden. Beatrice Gmünder.
Stress, Druck, viel Verantwortung. Es gibt viele Gründe, wieso die Leute zu den Flaschen greifen. Und das des Band. Polizisten sind hier nicht mehr und nicht weniger gefördert als andere Berufsleute. Der Mediensprecher von der Kapo St. Gallen, Hans-Peter Krüsi.
Unser Betrieb mit rund 700 Mitarbeitern ist schlussendlich ein Betrieb wie ein anderer auch. Dass es da vereinzelt zu Problemen mit Mitarbeitern kommt, die sich nicht so verhalten, wie wir uns das vorstellen, das ist leider so. Und vereinzelt haben auch Mitarbeiter die von der Kantonspolizei Probleme mit dem Alkoholkonsum. Das beschränkt sich aber wirklich ausschließlich auf Freizeit. Für die beiden Fälle, wie sie offensichtlich jetzt am WEF sich zugetragen haben, sind auch für die Kantonspolizei ärgerlich und wir sind auch enttäuscht.
Dass Polizisten viel arbeiten müssen, all mehr zum Teil, und darum im Druck genommen mögen standhalten, wegen dem wäre ich nicht mehr getrunken. Dieser Meinung ist auch der Abteilungsleiter der Bündner Kriminalpolizei, der Gianfranco Albertini.
Also Alkohol bei der Polizei ist nicht ein spezifisches Problem in der Polizei, sondern das hat die Verbreitung, wie es in allen anderen Bereichen, in anderen Verwaltungsbereichen, in anderen Bereichen der Privatwirtschaft auch hat.
Darum sei es eher Zufall, dass jetzt 2 Fälle publik geworden sind. Es sei nicht so, dass all mehr Polizisten zu Alkohol greifen. Das wäre eine falsche Beobachtung, versichert Hans-Peter Krüsi.
Die Belastung der Polizistinnen und der Polizisten hat sicher zugenommen, das ist richtig. Das Problem aber mit Alkohol zu lösen, wäre ganz sicher der falsche Weg. Die Tendenz, dass man müsste sagen, die Alkoholfälle hätten zugenommen, kann seitens der Führung der Kantonspolizei nicht erkannt werden.
Bei beiden Kantonspolizeien gilt Null Toleranz. Aber wenn ein Polizist oder eine Polizistin antrunken zum Dienst kommen würde, so müssen wir jeden Fall im Einzelnen anschauen. Erst dann wird entschieden, wie die Strafe aussieht. Es könne bei einer Warnung bleiben, aber es könnte auch zu einer Entlassung führen.
Und zum heiteren Ausklang von dieser Sendung noch das Zückerli hier aus der St. Galler Fasnachtsgesellschaft mit der traditionellen Schnitzelbank öbet und die sind in der Kellerbühne. Und zum Beispiel war das hier über das Wochenende zu hören.
Sie ist wieder Fasnacht, man sieht eure Maske im gleichen Lokal, am gleichen Tisch. Es ändert sich wenig, nur dass auch in dem Jahr schon wieder mehr verboten ist. Kein Sex, nicht rauchen und nicht trinken, seit's Gesetz denn in ein paar Jahren. Debi lebt schon ich da nicht länger. Es kommt da noch länger vor.
Ja, in Chur ist dann heute Abend der grosse Schnitzelbankabend. Wir haben auf Aufnahme geschaltet und präsentieren Ihnen dann die besten Schnitzelbänke die ganze Woche in der Abendsendung vom Regionaljournal Graubünden, amix ab der 17:30 auf DRS 1. Das Wetter jetzt hat Sabine Balmer von SF Meteo.
Morgen erwartet uns noch mal recht einen sonnigen Tag. Ausser in Misox, in Bergell und Buschlaf, da hat es viele Wolken. Auch im Oberalp, im Rheinwaldgebiet und im Oberengadin ziehen zeitweise Wolkenfelder durch. Die Temperaturen liegen morgen Morgen zu Chur bei minus 6 Grad, Savos ist minus 14 Grad. Der Tag durch wird es dann föhnig und auch milder, zu Chur längt es für 5 Grad, zu Flims wird es 3 Grad und zu Pontresina minus 2 Grad. Am Mittwoch ist es dann mit dem Föhn noch teilweise sonnig, ziehen aber dann mehr und mehr Wolken auf. In den Südtälern kann es auch etwas schneien oder in Misox regnen. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch zwischen 2 und 8 Grad.
Hier das Wichtigste aus dieser Sendung. Mehr Warteplätze für den Vereine verlässt. Gemeinden Davos und Kloster sind genug. Am Samstag haben sich die Autos durch die Brettigau gestaut. Obwohl der Julier offen gewesen wäre, haben viele, die in Singedin sind, der Vereine gewählt. Im Gespräch mit der Regierung wollen die Gemeinden und Tourismusorganisationen in den nächsten Wochen eine Lösung finden und auf nächste Saison dann umsetzen. Die ständigen Staumeldungen sind image-schädigend für die Region. Die Langquarterfirma CEDES hat dem Geschäftsführer gekündigt. Nach nur 3 Monaten muss der CEO Norbert Müller per sofort gehen. Was die Strategie und Zielsetzung angeht, hat man sich nicht gefunden. Darum hat der Verwaltungsrat vor CEDES Holding nur diesen Schritt gesehen, heisst es in einer Mitteilung. Das Hightech-Unternehmen setzt weiter auf den Standort Langquart. Auf einer Skitour im Juliergebiet ist gestern ein 48-jähriger Deutscher ums Leben gekommen. Er ist zusammen mit seinem Sohn vom Schneebrett verschüttet worden, auf dem Weg zum Piz Demmen-Deint. Eine Suchtruppe hat am Abend die beiden gefunden. Der Mann ist schon tot gewesen. Der 16-jährige Bub, der liegt noch im Spital. Das ist das Regionaljournal Graubünden mit Ricarda Simonet. Sie können es im Internet am Stück oder noch einzelne Beiträge daraus nochmal hören unter regionaljournal.ch. Und auf dieser Seite dort dann links auf Graubünden klicken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.